und herzlich willkommen im Ist doch was du willst Podcast. Mein Name ist Dr. Anthony Post, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, Autorin und Speakerin und ich spreche in diesem Podcast über mein absolutes Lieblingsthema, gesunde Ernährung zwischen Psychologie und Wissenschaft. Denn Wissen ist die eine Sache, wie wir uns dann aber verhalten, das steht häufig auf einem ganz anderen Blatt Papier geschrieben. Du bist hier genau richtig, wenn du dein Essverhalten verstehen willst und konkrete und alltagstaugliche Impulse brauchst, wie du es positiv beeinflussen kannst. Aber ich muss dich warnen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir keine strenge Kontrolle oder Regeln in unserer Ernährung brauchen, sondern dass Essen leicht, entspannt und genussvoll sein darf. Und wie genau das auch für dich funktioniert, das erfährst du hier. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur Episode 135. Ich hatte vor 4 Episoden das Thema aufgegriffen, ob Döner gesund ist oder nicht. Und ich habe darauf ziemlich viel Feedback bekommen, tolles Feedback, aber auch mehrmals das Feedback, ich als Ernährungswissenschaftlerin hätte mich nicht kritisch genug zum Fleischverzehr geäußert. Und obwohl ich gesagt hatte, dass man den Döner mit Fleisch, mit wenig Fleisch, vegetarisch oder auch vegan gestalten kann, weil man ja ganz oft ganz viele Möglichkeiten hat, kam diese Kritik, die ich natürlich sehr ernst nehme. Und was ich auch sehr spannend fand, ich habe tatsächlich 3-mal die Nachricht bekommen, dass Veganismus die gesündeste Ernährung sei. Und dann dachte ich mir, okay, wenn da doch einiges an Bedarf da ist und wir hier gerne das diskutieren möchten. Das kannst du auch immer machen, wenn du dann zu Instagram gehst und den heutigen Post zu dieser Episode dann anguckst. Da darfst du sehr gerne weiter diskutieren und Fragen stellen. Dachte ich mir, warum nicht mal eine Podcast-Episode machen, ob Veganismus die gesündeste Ernährungsform ist. Und am Anfang möchte ich dir gerne ein paar Zahlen noch zur Verfügung stellen. Und zwar gibt es immer mehr Menschen, die aus ethischen, ökologischen und gesundheitlichen Gründen eine rein pflanzliche Ernährungsweise anstreben. Und ich habe mir mal ein paar Statistiken angeguckt. 2022 lebten in Deutschland 1,58 Millionen VeganerInnen, das sind 2% der Gesamtbevölkerung, und 7,9 Millionen VegetarierInnen, das wären 10% ungefähr. Und spannend ist auch, dass VegetarierInnen und VeganerInnen zu 70% weiblich sind und noch ziemlich jung. Sie sind zum Großteil unter 30 Jahre alt. Und 60% von ihnen gab als Grund für den Fleischverzicht Nachhaltigkeit und Tierwohl an. Du siehst also, wir haben einen Markt, der wächst, also der seit Jahren, Jahrzehnten wächst. Was ich auch sehr, sehr spannend fand, ist, dass Deutschland weltweit die Nummer 1 bei veganen Produktneueinführungen ist, mit einem, und jetzt halte ich fest, Anteil von 15% der Lebensmittel und Getränke. Also du siehst, hier ist ein riesiger Markt, das kann auch eine riesige Goldgrube sein, wenn du das geschickt machst. Also ich habe da so ein paar Firmen im Kopf, die auch tatsächlich, also ein paar Lebensmittelkonzerne im Kopf, die auch tatsächlich so diesen Absprung in diesen veganen, vegetarischen Bereich geschafft haben, von dem man sich das eigentlich gar nicht gedacht hat. Also da lässt sich auch sehr, sehr viel Geld damit natürlich verdienen. Aber ne, wir dürfen nicht vergessen, die meisten Menschen machen das tatsächlich aus ethischen oder ökologischen Gründen, und natürlich ist auch die Gesundheit ein großes Argument. Und jetzt schauen wir mal in dieser Episode, ob dafür oder tatsächlich dagegen. Was sagt denn die Wissenschaft? Was sind denn die Vor- und Nachteile einer veganen Ernährung? Das ist eigentlich ganz leicht. Die Vorteile sind, dass die meisten VeganerInnen eher nährstoffreicher essen, Lebensmittel mit vielen Vitaminen, Mineralien, Ballaststoffen und Antioxidantien, die dann sehr vorteilhaft für die Gesundheit sind, also beispielsweise Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Nüsse und Samen sind im Vergleich häufiger auf ihrem Teller zu finden. Und wir wissen aus Studien, aus Beobachtungsstudien, aus Korrelationsstudien, ganz wichtig, dass VeganerInnen ein geringeres Risiko für bestimmte Erkrankungen haben. Also die vegane Ernährung ist assoziiert mit einem geringeren Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Bluthochdruck, für Typ-2-Diabetes und bestimmte Krebsarten. Also Achtung, es besteht hier einen Zusammenhang. Wir können aus den Studien, also rein wie die vom Design sind, nicht unbedingt hier Kausalitäten ableiten. Beziehungsweise können wir das eigentlich gar nicht, also nicht unbedingt, nee, nicht unbedingt das Falsche, wir können das eigentlich gar nicht, sondern wir sehen nur diese Zusammenhänge, dass wenn jemand vegan lebt, häufig auch ein geringeres Risiko dafür hat. Aber Veganismus ist ja jetzt nicht nur unbedingt eine Ernährungsform, sondern das ist ja auch oft eine ganze Lebensweise. Also wir wissen natürlich nicht, was da möglicherweise auch noch an anderen Faktoren reinspielt, die Menschen dann eventuell auch gesünder macht. Es gibt aber tatsächlich auch Nachteile einer veganen Ernährung. Und zwar, wenn diese schlecht geplant ist, kann es an wichtigen Nährstoffen mangeln. Und da sind so die kritischsten Vitamin B12, Eisen, Calcium, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren und Zink. Und die sind teilweise beispielsweise auch sehr wichtig für den Gehirnstoffwechsel, für die Stimmung. Und ein Mangel kann mit so ganz unspezifischen Symptomen wie Müdigkeit, Depression und Angst in Verbindung gebracht werden. Aber hier, Vorsicht, bitte nicht den Umkehrschluss ziehen, dass wenn jetzt jemand müde ist oder Depressionen hat oder vielleicht eine Angststörung, dass man dann einfach nur vegan leben muss und dann auf alle Nährstoffe achten muss und dann ist diese Krankheit weg. Also diesen Umkehrschluss darf man natürlich nicht ziehen, weil auch hier gibt es wieder nur Zusammenhänge, hier gibt es auch wieder nur Korrelationen, das sind Statistiken, das muss für die einzelne Person nicht relevant sein. Eine weitere Herausforderung bei der veganen Ernährung ist der Proteinbedarf. Der ist schwerer zu decken, da vegane Lebensmittel im Verhältnis oft weniger Proteine haben. Also wir müssen mehr davon essen und es ist auch oft so, dass in pflanzlichen Lebensmitteln nicht alle essentiellen Aminosäuren gleichzeitig drin sind. Also wir haben 20 verschiedene Aminosäuren, 9 davon sind essentiell. Das bedeutet, sie müssen mit der Nahrung zugeführt werden, da der Mensch nicht in der Lage ist, sie zu synthetisieren. Und was wir aber machen können, ist pflanzliche Proteine geschickt kombinieren, um dann sogenannte komplementäre Proteine zu bilden. Das heißt, es sind Proteine, die ausreichende Mengen an allen essentiellen Aminosäuren bereitstellen. Und das kann ich machen, wie gesagt, indem ich 2 oder mehrere Proteinquellen kombiniere. Und falls du dich jetzt fragst, wie das geht, musst du dir eigentlich nur mal traditionelle Speisen anschauen. Da haben wir das ganz, ganz oft. Also ein Beispiel, Hülsenfrüchte, also Bohnen, Erbsen, Linsen oder Soja, die sind generell arm an schwefelhaltigen Aminosäuren wie Methionin und Cystein. Und die haben dafür aber einen höheren Lysingehalt. Und die limitierende Aminosäure bei Vollkorngetreide dagegen ist Lysin. Dafür sind Getreide und Getreideprodukte reich an Methionin, also an diesen schwefelhaltigen Aminosäuren. Das heißt, wenn ich nun diese beiden Dinge, also Hülsenfrüchte mit Vollkorngetreide kombiniere, dann habe ich plötzlich alle Aminosäuren, die ich brauche. Und ich finde es so spannend, weil viele traditionelle Gerichte aus den unterschiedlichsten Kulturen, die bestehen aus mehreren Proteinquellen, die sich wirklich optimal ergänzen. Also ein Beispiel sind Maisbohnen und Tomaten, im Chili sind Carne. Wenn du natürlich Chili con Carne hast, das Fleisch drin, da hast du dann auch alle Aminosäuren. Aber selbst im Chili sin Carne, also im Chili ohne Fleisch, reicht es schon aus, dass da Mais, Bohnen und Tomaten drin sind, damit du alle Aminosäuren, die du brauchst, bekommst. Dann rote Linsen und Reis ist eine ganz klassische Kombination in der arabischen oder in der indischen Küche. Kichererbsen mit Sesam, ich sag da nur Hummus. Haferflocken mit Sojamilch, hier musst du ein bisschen schauen. Mandelmilch beispielsweise ist da eher ja in dem Bereich so ein bisschen suboptimal, weil sie weniger Lysin als Sojamilch enthält. Das heißt jetzt aber nicht, dass Mandelmilch schlecht ist. Das heißt jetzt nur, dass wenn wir auf diese Proteinkombinationen gucken, dass wenn wir Haferflocken mit Sojamilch kombinieren, dass wir dann ein Protein haben, das komplementär ist und bei Mandelmilch eben nicht unbedingt. Und wir haben aber auch beispielsweise sowas wie Vollkornbrot mit Erdnussbutter. Und was ich ganz wichtig finde, ist zu verstehen, dass man sich mit jeder Ernährungsweise unausgewogen ernähren kann. Ich habe zwar gesagt gerade, dass VeganerInnen häufig nährstoffreicher essen, aber das muss ja nicht so sein. Also die Frage ist immer, durch was werden das Fleisch und die tierischen Produkte ersetzt? Und vielleicht kennst du den Begriff Pudding-VegetarierInnen. Das kann man natürlich auch übertragen in Pudding-VeganerInnen. Also das sind Menschen, die auf Fleisch oder tierische Produkte verzichten, aber sich trotzdem ernähren, ja, sehr unausgewogen ernähren. Also beispielsweise mit sehr viel Fastfood und sehr vielen Fertigprodukten oder sehr viel Zucker oder beispielsweise Säfte können ja auch vegan sein, nicht alle. Aber es ist immer so ein bisschen die Frage, mit was ersetze ich das? Und ich möchte jetzt hier nicht sagen, dass Fastfood ungesund ist oder dass Convenience-Produkte irgendwie schlecht wären oder dass Zucker schädlich sei. Das alles nicht. Es kommt immer darauf an, wie ist denn deine gesamte Ernährung aufgebaut? Und egal, in welche Richtung eine Ernährung einseitig ist, egal in welche Richtung eine Ernährung extrem ist, das ist meistens nicht der gesündeste Weg. Also wenn du jetzt nur Brokkoli isst, wirst du Nährstoffmangel haben. Und wenn du jetzt nur Fastfood isst, wirst du höchstwahrscheinlich auch einen Nährstoffmangel haben oder, ich sage jetzt mal, andere Herausforderungen, die damit einhergehen. Also das ist immer so ein bisschen die Frage. Du kannst dich wirklich mit jeder Ernährungsweise ausgewogen oder unausgewogen ernähren. Und je extremer eine Ernährungsweise ist, umso größer ist auch das Risiko, dass dir möglicherweise etwas fehlt, auf körperlicher Ebene, aber auch auf mentaler Ebene. So, und jetzt haben wir gerade die Vorteile und Nachteile gehört oder die Vorteile und Herausforderungen, würde ich das eigentlich lieber nennen. Und ich bin jetzt letztmal über einen neuen Trend gestolpert, der von sich sagt, dass er die Vorteile vom Veganismus oder von der veganen Ernährungsweise nimmt und mit einer anderen Ernährungsweise nutzt, um auch deren Einschränkungen zu minimieren. Also so das Beste aus zwei Sachen. Vielleicht weißt du, von was ich spreche, vielleicht weißt du es nicht. Also ich bin da, wie gesagt, auch erst vor kurzem drüber gestolpert. Ich rede von veganer Ernährung. Also das ist ein Wortspiel aus Paleo und Vegan. Und die zielt darauf ab, die Vorteile beider Ernährungsweisen zu nutzen und beide Herausforderungen in den Ernährungsweisen zu minimieren. Und das hört sich ja jetzt erstmal so auf den ersten Blick eigentlich ganz gut an. Und wenn du dich dann aber so ein bisschen näher damit beschäftigst, da gehen bei mir schon einige Red Flags hoch. Also du sollst auf verarbeitete Lebensmittel, Zucker, Gluten, Milchprodukte komplett verzichten und möglichst wenig stärkehaltige Lebensmittel essen. Dafür darfst du aber geringe Mengen an Hülsenfrüchten essen und Fleisch, geringe Mengen Fleisch, das soll dann aber von sehr hoher Qualität sein, grasgefüttert, am besten Bio. Und dann denke ich mir schon wieder so, das soll Einschränkungen minimieren, spannend, mit Verboten, und da ist leider auch ganz, ganz viel Angstmacherei dabei. Also das ist was, wo ich mir denke, ist es wirklich weniger einschränkend? Ich würde mal behaupten, eher nicht. das sehr restriktiv ist und sehr zeitaufwendig in der Umsetzung natürlich auch ist. Wenn du das alles weglässt, du kannst ja im Prinzip nirgendwo mehr oder kaum mehr irgendwo was zu essen finden. Das heißt, du musst halt immer mit deinen Tupperdöschen dann rumlaufen und du wirst auch sehr, sehr viel Zeit in der Küche verbringen, wenn du dich so ernähren möchtest. Also es ist wenig alltagstauglich. Und als ich mir das so angeguckt habe, habe ich mir gedacht, irgendwie kenne ich das doch. Ja, das ist die anti-entzündliche Ernährung, die da propagiert wird. Aber in einem neuen Gewand und jetzt unter einem neuen Namen wird das gehypt. Und versteh mich nicht falsch, du darfst immer genau das machen, was du möchtest, wie du dich ernähren möchtest, wie du deinen Körper vielleicht verändern möchtest. Das ist deine Sache, weil es ist dein Körper. Du musst aber nicht glauben, dass du das jetzt machen musst. Und wenn du das nicht machst, dass du dann irgendwie was versäumst, also dass du dich dann ungesund verhältst. Also ich glaube nicht, dass eine Ernährung, die so restriktiv und so aufwendig ist, wirklich nachhaltig sein kann und dann nachhaltig auch zur Gesundheit beitragen kann. Das glaube ich jetzt persönlich nicht. Und ja, anti-entzündliche Ernährung, die hilft bei manchen Erkrankungen, wie beispielsweise bei rheumatischen Erkrankungen, kann die im Einzelfall sehr symptomlindernd wirken. Aber wir müssen, auch wenn wir auf das Körperliche schauen, immer auf die mentale Gesundheit schauen. Also selbst wenn das jetzt Blutwerte verbessert, wenn es deine mentale Gesundheit an die Wand fährt, dann kann das nicht gesund sein. Schreib mir gerne, was du von diesem Trend hältst. Wie gesagt, du darfst auf Instagram gerne rüber hüpfen und da unter dem heutigen Post zu der Episode deine Gedanken loswerden oder natürlich auch Fragen stellen, wenn du die dazu noch hast. Und ich möchte jetzt noch auf ein sehr wichtiges Thema kurz eingehen, und zwar sind es Kinder und Jugendliche. Kann ich meine Kinder vegan ernähren? Was muss ich dabei beachten? Ist es gefährlich? Und da kam jetzt letztes Jahr eine neue systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse raus, die auf die unterschiedlichen gesundheitlichen Auswirkungen bei Kindern und Jugendlichen geschaut hat. Und sie hat die vegane Ernährung sowohl mit Risiken als auch mit einem Nutzen assoziiert. Also Veganismus bei Kindern wird ja höchst kontrovers diskutiert, weil die Kindheit eine sehr sensible Phase in Bezug auf Nährstoffmangel ist, da Kinder noch wachsen und sich entwickeln. Und in dieser Studie wurden 18 Studien ausgewertet, die die Einschlusskriterien erfüllt haben und insgesamt 48 Meta-Analysen durchgeführt. Meta-Analysen sind statistische Verfahren, die die Ergebnisse mehrerer Studien zur selben Fragestellung zusammenfasst und daraus versucht, ein aussagekräftiges Ergebnis zu errechnen. Und was kam denn jetzt dabei raus? Es war sehr deutlich, dass die absolute, aber auch die relative Proteinzufuhr bei vegan ernährten Kindern geringer war. Das birgt natürlich Gefahren wie Leistungsschwäche, verzögertes Wachstum, erhöhte Infektanfälligkeit. Also für alles, was wir im Körper Proteine brauchen, besteht dann natürlich ein Risiko, dass wenn man da unterversorgt ist, dass es nicht mehr so funktioniert. Und es ist tatsächlich so, dass vegan ernährte Kinder statistisch gesehen eine geringere Körpergröße haben als omnivor ernährte Kinder, also Kinder, die alles essen, im gleichen Alter. Die Knochengesundheit kann aufgrund der potenziell geringeren Kalziumzufuhr als kritisch angesehen werden. Also auch hier wieder, die Statistik sagt, dass vegan ernährte Kinder 40% weniger Kalzium essen als omnivor ernährte Kinder. Und es kann natürlich im Einzelfall auch wieder komplett anders sein, je nachdem, wie man sich vegan ernährt, durch was man das Fleisch und die tierischen Produkte ersetzt. Also das sind Statistiken. Und ich möchte darauf hinweisen, damit man sich diese Herausforderungen auch wirklich bewusst macht. Was spannend war, es gab keinen Unterschied beim Vitamin B12-Status und da haben die AutorInnen geschlossen, dass es aufgrund von Supplementierung, also das ist ja wirklich mittlerweile in der breiten Gesellschaft angekommen, dass wenn du dich vegan ernährst, dass du dann am besten Vitamin B12 supplementierst. Und allgemein war die vegane Ernährungsweise mit einer höheren Zufuhr von Kohlenhydraten, Ballaststoffen, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Folsäure, Vitamin C und E, Magnesium, Eisen und Calcium assoziiert und die Kinder hatten eine geringere Zufuhr von Eisen und Kalium, so rum, also Magnesium, Eisen und Kalium waren höher und Calcium, Protein, Vitamin B2, gesättigte Fettsäuren und Cholesterin waren geringer. Diese Meta-Analyse hat natürlich auch ihre Limitationen, weil auch eine Meta-Analyse kann nur so aussagekräftig sein wie die Studien, die ihr zugrunde liegen. Und die sind teilweise von einer Qualität, wo man sagt, die haben eine ganz okaye Aussagekraft, aber nicht eine hervorragende Aussagekraft. Also da muss noch sehr, sehr viel gemacht werden. Und das Fazit ist, in meinen Augen und auch so, ja, ich würde mal sagen, allgemein bei den Ernährungsfachkräften, dass es ja möglich ist, Kinder und Jugendliche vegan zu ernähren, aber es ist nicht einfach. Es braucht sehr viel Ernährungswissen, es braucht sehr viel Planung und man sollte sich auch auf jeden Fall der Risiken bewusst sein und eventuell das dann auch regelmäßig überprüfen. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir jetzt beschließen, weil wir uns zum Beispiel vegan ernähren oder vegetarisch ernähren, und dann beschließen, okay, unsere Kinder sollen das vielleicht auch oder na, vielleicht leben wir das auch vor und die Kinder möchten das dann auch gerne erstmal von sich machen, dass das ja nicht nur einen Einfluss auf unseren Körper hat, sondern eventuell auch auf unsere Psyche, bewusst oder unbewusst. Und auch wenn jetzt diese Einschränkung, die man ja schon hat, weil man ja viele Lebensmittel nicht mehr essen kann oder möchte, was die dann vielleicht mit uns macht. Und wenn, wir können allgemein sagen, etwas von außen Auferlegtes kann Reaktanz erzeugen. Und Reaktanz ist ein Reaktionsmuster, das meist durch psychischen Druck oder die Einschränkung von Handlungsspielräumen, beispielsweise durch Verbote, ausgelöst wird. Und in der Folge bildet sich ein innerer Widerstand mit dem Ziel, diesen subjektiven Freiheitsverlust wiederherzustellen. Und dann können halt, ich sage jetzt mal so richtige Bullshit-Verhaltensweisen dabei rauskommen, die halt dann gar nicht gesundheitsförderlich sind. Na, das ist jetzt auch wieder nur was, worauf ich hinweisen will. Das kann im Einzelfall völlig anders sein. Also ich habe auch jemanden beispielsweise in der Familie, die hat mit 5 beschlossen, sie ist jetzt Vegetarierin und macht es seitdem. Und das ist überhaupt kein Thema. Und dann wird halt geguckt, okay, bekommt sie alle Nährstoffe? Und das ist was keine Reaktanz erzeugt hat. Jetzt auch nicht im Teenageralter, ja, dass sie da irgendwie einen Nachholbedarf hatte oder dass sie plötzlich rebelliert hätte, sondern das war was aus ihr herauskam, das wurde ihr nicht auferlegt und dann ist es natürlich was komplett anderes. Wenn jetzt aber die Kinder das beispielsweise nicht wollen oder nach einer Zeit dann nicht mehr wollen und man dann aber trotzdem diesen Druck hat, dann kann das halt herausfordernd werden und vielleicht zu Problemen führen. Und was ich da auch noch dazu sagen möchte, ist, dass Verbote natürlich das Erlernen eines bedürfnisorientierten Essverhaltens erschweren. Und damit werden wir jetzt beispielsweise auch wieder bei den Diäten. Also wenn wir Veganismus als Diät ansehen, weil wir damit beispielsweise Gewicht verlieren wollen, ist es auch wieder etwas, was von außen auferlegt ist und Reaktanz erzeugen kann. Im Gegensatz zu, ich mache das aus einer inneren Motivation heraus. Und da sind natürlich diese Übergänge ganz oft total fließend. Was macht es noch mit uns, wenn wir vegan essen? Es kann sein, je nachdem in welchen Gruppen oder in welchen Sozialgefügen wir da vielleicht auch unterwegs sind, dass ein Gefühl der sozialen Isolation aufkommen kann. Also insbesondere in Situationen, die stark um das gemeinsame Essen zentriert sind. Beispielsweise Familienfeiern, Geburtstage, Restaurantbesuche oder andere gesellschaftliche Veranstaltungen, die können alle komplizierter werden, was dann auch wieder zu Gefühlen der Ausgrenzung führen kann. Ganz oft erleben das Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren, dass sie auf Unverständnis stoßen oder auch auf sehr negative Reaktionen und sich dann immer wieder in Anführungszeichen rechtfertigen müssen. Und ich weiß selbst, wie das ist, weil ich verschiedene Allergien und Intoleranzen habe, immer wieder beim Essen aufzufallen. Also das ist sehr unschön. Das Gefühl ist nicht besonders toll, muss ich wirklich sagen. Und man bekommt auch immer so einen Stempel aufgedrückt. Ne? Oh, die Antonie, das ist immer die, die so kompliziert bestellt und die immer so Sonderwünsche hat. Und es kann halt auch dazu führen, dass man dann sagt, okay, dann gehe ich halt einfach nicht mehr essen. Und gerade Kinder, die wollen natürlich dazugehören. Für die kann das sehr unangenehm sein, wenn man da, wenn sie da so auffallen. Also egal, wie sie sich ernähren, auch ich denke jetzt beispielsweise auch an Allergien oder Intoleranzen. Und wenn ich das irgendwie in der Hand habe, versuche ich auch immer, das sehr abzumildern. Dass es eben nicht so dieses Gefühl erzeugt, oh, ich bin jetzt hier eine Außenseiterin, sondern ich gehöre vielleicht doch dazu. Was auch öfter mal gesehen wird, ist, dass Veganismus beispielsweise als Art, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, gesellschaftlich akzeptierter Einstieg in ein restriktives Essverhalten genutzt wird. Also ein Beispiel ist natürlich, wenn ich jetzt eine Essstörung habe und sage, ich habe bestimmte Intoleranzen oder Allergien oder ich ernähre mich vegan, dann kann ich wahrscheinlich in vielen Situationen Dinge nicht essen und bin dann sozusagen raus. Also das sind natürlich auch immer wieder Einzelfälle. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass das eben auch passieren kann, dass sozusagen eine bestimmte Ernährungsweise als in Anführungszeichen Entschuldigung herhalten muss, jetzt nicht essen zu müssen und sehr restriktiv essen zu können. Und das ist ja dann oft was, was noch gefeiert wird, so, oh, du bist so willensstark und du bist so konsequent und ne, das kann dann natürlich auch wieder bestärken. Also hier gibt's schon auch Herausforderungen und es kann natürlich auch, wenn ich mich jetzt sehr extrem ernähre oder viele Verbote in meiner Ernährung habe, also ganz allgemein gesprochen, das hat jetzt nicht nur mit der veganen Ernährung zu tun, sondern ganz allgemein gesprochen, wenn ich sehr viele Verbote habe und etwas sehr richtig machen will, kann das natürlich zu einer fixierten Einstellung gegenüber Essen führen. Und hier ist auch wieder das Stichwort Orthorexie, also sich möglichst gesund ernähren zu wollen und immer restriktiver zu essen. Und das ist im Prinzip auch der nächste Punkt, Stress durch Perfektionismus. Also dieses Schwarz-Weiß-Denken zu haben, ich muss alles richtig machen, das kann extreme Züge annehmen. Und wenn wir uns halt mal überlegen, was dann eventuell alles nicht vegan sein kann, dann wird's noch schwieriger. Also beispielsweise sind in industriellen Backwaren auch Tierbestandteile eingebacken, also zum Beispiel die Aminosäure L-Cystein, die ist auch unter E920 bekannt, die wird aus Schweineborsten oder Federn gewonnen und die haben wir ganz oft in industriellen Backwaren. Wir haben Fruchtsäfte, Wein oder Bier, da wird ganz oft Gelatine genutzt, um die Flüssigkeiten zu klären. Und selbst Bananen sind nicht unbedingt vegan, wenn sie nicht bio sind. Also Bio-Bananen, die müssen vegan sein, aber Nicht-Bio-Bananen, die werden häufig mit Chitosan behandelt. Das ist ein Insektizid, das hauptsächlich aus Panzern von Garnelen gewonnen wird. Honig ist nicht vegan, also in der klassischen Definition. Und beispielsweise auch in Chips, Müsliriegeln oder anderen Fertigprodukten können sich tierische Bestandteile verstecken. Und ich sage das jetzt nicht, um irgendwie Angst zu machen, sondern ich sage, dass das eine ganz große Einschränkung sein kann, wenn man das unbedingt perfekt machen will, weil dann kann man vielleicht noch weniger essen und dann kann es vielleicht sein, dass man aus Angst dann lieber verzichtet und ständig Lebensmitteletiketten überprüft, in der Sorge versehentlich tierische Produkte zu konsumieren. Und das kann eben sehr belastend sein und Ängste auslösen. Und oft ist es ja auch so, dass beispielsweise traditionelle Lebensmittel, also kulturelle Traditionen oder Lebensmittel, die auch so mit Erinnerungen verknüpft sind, nicht unbedingt vegan sind. Und eventuell gibt es auch keine Alternative zu dann bestimmten Lieblingsspeisen. Meine Lieblingsspeise in der Kindheit war zum Beispiel Nudelsuppe. Und ich habe gar nicht das Fleisch gebraucht, aber ich habe diesen Geschmack sehr geliebt. Und es gibt tolle vegane Nudelsuppen, aber die schmecken anders. Da habe ich nicht diese Kindheitserinnerungen. Das heißt, dass man da auch schon Verlustgefühle erleben kann. Und ein Verzicht auf diese Lebensmittel, der kann emotional schwierig sein. Und deshalb stelle ich jetzt hier mal an dieser Stelle die Frage, nützt uns das, wenn wir solche Botschaften in die Welt bringen mit, du äußerst dich nicht kritisch genug zum Fleischverzehr, Veganismus ist die gesündeste Lebensweise, wer nicht vegan lebt, macht sozusagen was falsch, schadet aktiv dem Planeten oder der Gesellschaft oder der eigenen Gesundheit. Nützt uns das, wenn wir das alles perfekt machen wollen und wenn wir uns dann auch selber diesen Stress geben, alles richtig machen zu müssen? Das kannst natürlich nur du dir selber beantworten. Ich würde aber da nochmal eine Gegenfrage reinstreuen würden wollen. Was hat denn mehr Impact? Also was hat denn mehr Einfluss? 10 VeganerInnen, die alles perfekt machen oder 100 Nicht-VeganerInnen, die bewusst auf ihren Konsum tierischer Produkte schauen und das umsetzen, was sie können? Also ich bin für Letzteres. Mein Gefühl sagt mir, dass Letzteres einen sehr, sehr größeren Einfluss haben könnte. Und da auch wirklich zu schauen, was kann ich denn umsetzen, ohne meine mentale Gesundheit zu gefährden, ohne vielleicht alte, essgestörte Verhaltensweisen zu triggern. Aber wie gesagt, das kannst natürlich nur du dir selbst beantworten. Es wird oft auch noch gefragt, wie ist denn das so im Vergleich mit anderen Ernährungsweisen? Wenn ich jetzt sage, die vegane Ernährung ist die gesündeste, ja, im Vergleich zu was? Und wenn wir uns beispielsweise Ernährungsweisen wie die vegetarische Ernährung oder die mediterrane Ernährung anschauen oder auch die omnivore Ernährung, also omnivor bedeutet ja, alles zu essen, dann können diese Ernährungsweisen unter Umständen sogar gesünder sein, da sie eine größere Vielfalt an Nährstoffen bieten und wenn sie pflanzenbetont gestaltet werden, ebenfalls in Studien viele gesundheitliche Vorteile aufweisen können. Und auch hier kann man wieder sagen, total langweilig, wenn ich hier als Ernährungsfachkraft sage, ja, kommt drauf an. Durch was werden die tierischen Produkte ersetzt? Wird sehr viel Obst und Gemüse gegessen? Werden vielleicht Hülsenfrüchte integriert? Dann muss ich nicht zu 100% auf tierische Produkte verzichten. Dann kann das mindestens genauso gesund sein, wenn nicht sogar gesünder. Es kommt also immer drauf an. Und ja, das ist die langweilige Antwort. So, ich fasse nochmal kurz zusammen. Ist Veganismus die gesündeste Ernährungsweise? Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die individuelle Gesundheit, Ernährungsgewohnheiten und von spezifischen Gesundheitszielen. Eine gut geplante, also wichtig, gut geplante vegane Ernährung kann zahlreiche Vorteile bieten, wenn sie reich an unverarbeiteten, vollwertigen pflanzlichen Lebensmitteln ist, wenn die geschickt kombiniert werden beispielsweise. Und es ist immer die Frage, durch was werden die tierischen Produkte ersetzt. Ich kann auch Pudding-Veganerin sein, also auch einen, ich kann mich auch einen ganzen Tag von Pudding ernähren, der vegan ist Und dann ist die Frage, wenn ich das sehr einseitig esse, ist das gesund? Fragezeichen. Wahrscheinlich eher nicht so. Die vegane Ernährung erfordert oft mehr Planung und Wissen über Ernährung, um sicherzustellen, dass alle Nährstoffbedürfnisse gedeckt sind. Es ist wichtig, den Proteinbedarf zu decken über geschickte Kombinationen an pflanzlichen Proteinquellen, sodass alle essentiellen Aminosäuren enthalten sind. Und das Risiko von Nährstoffmängeln kann hoch sein. Da sind vor allem Vitamin B12, Eisen, Calcium, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren und Zink zu nennen. Und es ist wichtig, die individuellen, potenziellen psychischen Herausforderungen zu berücksichtigen, die beispielsweise soziale Isolation, Stress durch Perfektionismus, Risiko von Essstörungen, Nährstoffmangel und emotionale Belastungen umfassen können. Und dann ist immer wieder die Frage, wie kann ich das für mich umsetzen? Und wenn ich etwas weniger tierische Produkte essen möchte, und auch hier, das ist keine moralische Verpflichtung, wie kann ich das für mich umsetzen, sodass es meine Gesundheit unterstützt, dass es meine mentale Gesundheit berücksichtigt und dann möglicherweise noch weitere positive Auswirkungen hat. So, ich hoffe, du konntest da jetzt heute was mitnehmen. Und nächste Woche gibt es auch ein spannendes Thema, weil da wurde ich nämlich auch gefragt zur Episode 132, die war ja kurbelt Wasser den Stoffwechsel an, ob denn Trinken beim oder kurz vor dem Essen der Verdauung schadet. Und auf diese Fragestellung gehen wir dann in der nächsten Woche ein. So, und das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Wenn du Lust hast, in Kontakt zu bleiben, abonniere gerne meinen Podcast und meine Newsletter. Da bekommst du immer alle wichtigen Infos und verpasst garantiert nichts. Für alle, die noch mal tiefer einsteigen wollen, kann ich mein Buch Gesundheit kennt kein Gewicht empfehlen. Und für die, die sagen, ich brauche 1:1 Unterstützung auf meinem Weg, frag mich sehr gerne an fürs Mentoring. Schau einfach in die Shownotes oder auf meiner Homepage www.antoniepost.de vorbei. Dort findest du alle wichtigen Links und Infos. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist.